Stell dir vor, du stehst vor einer wichtigen OP, morgen ist es soweit, Weisheitszähne müssen raus, Blinddarmentzündung, Lungenproblematik, fehlerhaftes Herz. Alles ist abgestimmt, der Termin steht fest, kurz vor der OP. Da bekommst du gesagt, dass der Chirurg gar kein richtiger Arzt ist. Dass er gar keine richtige Ausbildung hat. Ui, wer von uns würde da nicht aus allen Wolken fallen und sich schnellstmöglichst vielleicht bei einer anderen Klinik bewerben oder halt woanders verschiffen lassen, als sich von einem Arzt auszubilden, der, wo man gar nicht genau weiß, ob er überhaupt die Qualifikation dafür hat. Was ein fiktives Gedankenspiel jetzt gerade war, hat es tatsächlich gegeben, Rheinischen Düren, 2015 im Krankenhaus, ein Assistenzarzt, der als Chirurg dort gearbeitet hat, war in Wahrheit gar keiner und er hatte Unterlagen gefälscht. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt das und sagt, dass die Qualifizierung entsprechend gefehlt hat. Man hat das erst später rausgefunden, als dann mal jemand nach seiner Doktorarbeit gefragt hat, wurde die plötzlich ominöserweise nicht mehr gefunden und kam dann raus, dass die Approbationsurkunde dann auch gefälscht war. Ein Horrorszenario, wenn man sich überlegt, dass man da auf dem OP-Tisch liegen würde und was da geschehen würde mit einem oder könnte. Wenn einem in solchem Moment die Qualifikation fehlt, ist das schon dramatisch, wenn es um Leben und Tod geht. Aber wir bleiben jetzt ja mal nicht dabei stehen, sondern gehen mal einen Schritt weiter. Wie steht es denn um die Qualifikation des geistlichen Arztes unserer Seele? Und auch hier braucht es eine Qualifikation. Genau davon spricht der nächste Abschnitt in unserem Hebräerbrief von Hebräer 5, Vers 1 bis Vers 10. An dem wir uns als nächstes weitermachen möchten unter dem Titel Der perfekte Priester. Die folgenden 10 Verse nehmen wir jetzt auch nochmal ganz besonders wahr aus dem Umfeld der Hebräer, die ja im Tempeldienst eng verbunden waren mit dem Priestertum. Und der Autor möchte einmal mehr die noch wankelmütigen Hebräer davon überzeugen, dass Christus der Messias der wahrhaftige Hohepriester ist. Und er tut dies hier wieder in 3 Schritten. Er zeigt ihnen zum einen die Vergänglichkeit des Hohenpriesters, die Vollendung des Hohenpriesters und die Verheißung des Hohenpriesters. Und ihr findet im Skript auch die Struktur von diesen 10 Versen nochmal in einem schönen Chiasmus dargestellt. Chiasmus ist so ein Kreuzmaß, wo man quasi am Anfang etwas findet, was sich dann spiegelverkehrt nochmal wiederholt. Das hilft uns ein bisschen, diesen Abschnitt besser zu verstehen, weil es im ersten Teil hier die Solidarität, die Sympathie und die Selektion des alttestamentlichen Hohen Priesters zeigt und das nachher ganz andersrum gedreht eben nochmal auf Christus dann aufgewiesen wird, um zu zeigen, dass Christus größer ist als der Hohepriester. Deshalb beginnen wir mit dem ersten Abschnitt, die Vergänglichkeit des Hohenpriesters, Schatten und Warten. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern er empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Wir finden also hier zunächst die Solidarität, dass er aus dem Menschen genommen wurde, der alttestamentliche Hohepriester. Seine Verbundenheit mit dem Volk besteht eben darin, dass er Mensch ist. Er ist kein Engel, er ist kein Tier, er ist ein Mensch. Er wurde eingesetzt, um Gaben und Opfer zu bringen. Und man kann jetzt im Alten Testament ein bisschen recherchieren. Gaben, damit ist wahrscheinlich das unblutige Opfer gemeint, Speisopfer, Trankopfer, 3. Mose 2. Opfer, das meint wohl eher dann das blutige Opfer, 3. Mose 1, 3 bis 4. Das heißt, um den Hebräerbrief insgesamt besser verstehen zu wollen, muss man vieles in den 5 Büchern Mose nachlesen, weil er sich doch auf vieles von dort auch bezieht. In den folgenden Bildern sehen wir jetzt, wie der Hohepriester ausgesehen haben mag. Ihr habt das in eurem Handout auch. Und ich will da mal ganz kurz ein paar Sätze zu sagen, als kleinen Exkurs, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Das seht ihr einen vielleicht mal, wie so dieser Kalle aussah. Und ihr habt jetzt hier 3 Kleidung. Es gab sehr wahrscheinlich noch mehr. Ihr habt hier einmal die Darstellung des Hohenpriesters links, das war wahrscheinlich die normale Kleidung. Wer sich noch drunter schreiben möchte, was die entsprechenden Verse sind, der kann es im linken Bild. 2. Mose 28, 4, 36 und Vers 42 dazu schreiben. Nochmal, 2. Mose 28, Vers 4, 36 und 42. Man sieht hier diesen Herrn mit einem goldenen Stirnband, darum steht Kadosh Adonai, also heilig dem Herrn drauf. Wir sehen, dass der Hohepriester hier in der Mitte diese 12 Steine trägt. Das ist also das, wo die Namen der Stämme auch aufgezeichnet sind. Ihr seht im zweiten Bild das Ephod. Es wird auch immer von dem Ephod gesprochen. Also wenn der Herr um Weisheit gefragt wird oder wenn Lose geworfen werden, dann ist in der Regel das die Kleidung, die er wahrscheinlich angezogen hat. Und man sieht übrigens, er hat hier oben auch so, also wo Offiziere heute so diese Kennzeichen tragen, hat er hier nochmal so 2 Noppen drauf. Das sind nochmal Sardonis-Steine, wo auf einem Stein jeweils nochmal die Namen der Söhne Israels stehen. Und die Stelle dazu ist 2. Mose 28, 15 bis 30, was das Ephod beschreibt. Und jetzt ist es interessant, wenn wir zum rechten Bild kommen, das ist eigentlich die Darstellung eines ganz gewöhnlichen Priesters. Ein weißes Leinat, also leinendes Kleid, was aus einem Stück ist. Das war wohl die Kleidung, die der hohe Priester getragen hat, als er ins Heiligtum eingegangen ist, einmal im Jahr, im Yom Kippur. Das heißt, er hat seine ganzen herrlichen Gewänder abgelegt und hat das angezogen. Auch dazu nochmal Stellen, 2. Mose 28, 39 bis 42, wer es noch hinzufügen möchte. 2. Mose 28, 39 bis 42 und 3. Mose 16, 3 bis 4. Und nur eine kleine Anwendung davon, wenn ihr das rechte Bild seht, man sagt, dass dieses Gewand aus einem genäht ist. Und wenn ihr Johannes 19, Vers 23 aufschlagt, heißt es, dass sein Leibgewand, als Jesus gekreuzigt wurde, dass es abgenommen wurde, dass es aus einem war. Das ist so eine krasse Parallele, wenn man weiß, das ist die Kleidung, die der Hohepriester im Yom Kippur getragen hat, um einzugehen. Und also jetzt nicht genau dieses Gewand, aber es war ein aus einem genähten Gewand, das Christus getragen hat, als er gekreuzigt wurde. Johannes 19, 21. Das hebräische Wort für Priester, Kohen, heißt eigentlich ein Nahebringer. Das heißt, er bringt das Volk zu Gott. Und er sollte als geistlicher Leiter entsprechend ein Mittler sein, der das Volk vor Gott vertritt. Und ganz wichtig ist, dass der geistliche Leiter auch wirklich die Basis, Verbindung zur Basis hat. Deshalb heißt es hier, dass jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft. Also ist mal ein ganz unwichtiger Faktor für geistige Leiter, dass man die Verbindung zur Basis und zum Himmel bewahrt und nicht irgendwie abhebt oder nur am Boden bleibt, sondern in dieser Verbindung bleibt zwischen beiden. Und auch wenn es jetzt hier nicht eine Ausführung zum geistigen Leiter ist, trotzdem eine interessante Anmerkung von Warren Wiersbe in seinem Buch Im Dienst des besten Herrn. Er sagt zur geistigen Leiterschaft: Wenn Sie der Armee zu weit voraneilen, können Ihre Leute Sie für einen Feind halten. Das ist ein guter Tipp, auch für den geistigen Dienst. Und hier heißt es von dem Hohepriester, dass er für Menschen eingesetzt wurde. Das heißt, er hat den Kontakt zu den Menschen gebraucht. Er musste wissen, was ihre Anliegen sind und hat sie dann entsprechend vor Ort getragen. Den Kontakt zur Basis haben, um zum Himmel, um das zu verbinden. Und das Amt des Hohenpriesters wird jetzt hier weiter beschrieben. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden. Also hier wird einfach nur mal das Wesen des alttestamentlichen Hohenpriesters beschrieben. Weil er selber auch mit Schwachheiten behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden darbringen. Hier finden wir also in gewissem Sinn die Sympathie. Das heißt, er handelt hier so, dass er erstmal für sich selber auch sorgen muss. Das heißt, er geht nicht nur hin und sagt, hier Leute, sagt mir mal eure Probleme, sondern er muss für sich selbst auch einmal opfern. Das ist krass. Es ist hier nochmal die Rede von den Schwachheiten und übrigens auch, dass er hier Nachsicht hat. Nachsicht ist nicht gleichzusetzen mit dem Wörtchen Mitleid von Vers 15. Nachsicht meint ein anderes Wort im Griechischen, nämlich ein nachsichtig sein aufgrund der eigenen Defekte. Also das hatte Christus nicht, deshalb wird dieses Wort auch nicht für Christus verwendet. Aber so wird der alttestamentliche Priesterdienst beschrieben, deshalb auch die Vergänglichkeit des Hohenpriesters, Schatten und Wahrheit. Das sehen wir beim ersten Hohenpriester, Aaron. Er ist ein schönes Beispiel dafür. Aaron, der erste Hohepriester, der von Gott benannt wurde, von Gott eingesetzt wurde. 2. Mose 32 sehen wir das, wie Gott ihn beruft. Und als Mose auf den Berg hochgeht, Aaron quasi unter Leib dem Volk ist, dann gibt es Taradau. Und das heißt dann später in 2. Mose 32, dass Aaron die Zügel schießen ließ von dem Volk. Also dass er nachgegeben hat. Das war wohl seine Schwachheit gewesen, dass er was getan hat, was er nicht hätte tun sollen und sich damit auch versündigt hat, nämlich das goldene Kalb angefertigt hat. Und damit geht Gott später schwer ins Gericht. Und angesichts dieser Schwachheit, die der klassische, menschliche, jüdische Hohepriester hatte, ordnet Gott was ganz Spezifisches an, das sie für sich selber opfern müssen. 3. Mose, Kapitel 16. Das ist die Beschreibung des Hohenpriesters am hohen Versöhnungstag, dem größten Versöhnungstag im Alten Testament, dem Yom Kippur. Und jetzt gucken wir, was hier steht. 3. Mose 16, 6. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, Vers 7, an den Eingang der Stiftshütte, Vers 8, und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, den einen für den Herrn, den anderen für die Verwendung des Sühnebox. Und dann soll er die eben weiterführen. Und Vers 11 heißt es, und Aaron bringe die Jungstiere des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und er wirke Sühnung für sich und sein Haus. Nochmal. Und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, seine beiden Hände voll wohlriechenden zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinter den Vorhang. Also, in Schwäbisch würde man sagen, erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren, bevor andere beschwichtigt, und erstmal bei sich selber aufräumen. Muss erstmal für sich selber opfern. Für seine Angehörigen auch noch. Und das war Pflicht, das war keine Kür, das musste geschehen. Da konnte jetzt keine Priester herkommen, ach weißt du was, ich habe keinen Bock. Er musste einen Bock bringen. Und er musste das bringen, bevor er in das Allerheiligste hineingeht. Er selbst war mit Schwachheiten behaftet, deshalb hatte er entsprechend auch diese Pflicht zu erfüllen. Und auch hier trifft zu, was Jesus sagt im Neuen Testament, Matthäus 26. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das unterstreicht die Vergänglichkeit des klassischen hohen Priestertums. Und jetzt fragen wir uns, okay, aber warum Schatten statt? Also der erste Teil ist für uns verständlich, die Vergänglichkeit des hohen Priesters. Warum aber Schatten und Warten? Und da können wir mal die Juden selber fragen, die warten ja bis zum heutigen Tag noch darauf, dass da was geschieht, dass da der Messias kommt. Und wenn sie einen Tempel hätten, hätten sie heute auch wieder bestimmt ein hohen Priestertum, was sie einrichten würden. Und wir wissen, dass es sehr viele hohe Priester gab über die Zeit hinweg. Wir kommen heute Abend nochmal drauf zu sprechen. Und es gibt interessanterweise nochmal einen Nachsatz, was die Nachsicht hier betrifft, des hohen Priesters. Nämlich, dass er sie hat mit den Unwissenden und Irrenden. Das heißt, wenn jemand willentlich gegen das Gesetz verstoßen hat, dann hat es gravierendere Folgen. Und ein Stückchen linst von hier der Schreiber schon zu Kapitel 6, wo Johannes das sagen wird heute Nachmittag. In der Mishnah, das ist im heutigen Judentum eine mündliche Überlieferung oder Erläuterung zum Gesetz, finden wir im Traktat Yoma 4,2 ein Gebet des hohen Priesters, wie er wahrscheinlich gebetet hat, bevor er das dann geopfert hat, wo er erst für sich selbst und sein Haus gebetet hat. Also das ist, wie gesagt, Überlieferung. Und dort heißt es, oh Gott, ich habe Missetate begangen und vor dir gesündigt, ich und mein Haus und die Kinder Aarons, deine heiligen Leute. Oh Gott, vergib. Ich bitte, vergib die Übertretungen und Sünden, die ich begangen habe und dass ich vor dir gesündigt habe, ich und mein Haus. Ja, insofern ist seine Sympathie sehr zentral, dass er als kranker, müder, der auch mal genervt werden kann, als schwacher Hohepriester erstmal für seine eigenen Fehler opfern muss, bevor er für die anderen dann dienen kann. Und jetzt steht hier etwas über seine Selektion, seine Auswahl, Vers 4. Keiner nimmt sich selbst diese Ehre, Hohepriester zu werden, sondern er empfängt sie, welcher von Gott, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Also Gott selektiert und beruft sie. Gott hat einen ganz bestimmten Stamm bestimmt, Levi, ganz bestimmte Menschen, um Hohepriester zu werden. Keiner konnte da sich selber zum Hohepriester krönen. Und das ist ein wichtiger Fakt. Das haben manche versucht, oder manche haben versucht einzugreifen, selber auch Priester zu werden. Die Rotte Korachs ist so ein klassisches Beispiel. Rotte Korach, 4. Mose 16, kann man das nachlesen, wie sie herkommen und sagen, ihr Anspruch zu viel, dass der Herr nur durch euch spricht, wir wollen auch Priester werden. Und Gott greift ein und durch. Und dann verloren die Rote Korps, die meinten, sie stehen auf dem Boden der Tatsachen, tatsächlich dem Boden unter den Füßen. Und es ist dann auch berichtet, dass in dem Zusammenhang, Kapitel 17, der Stab von Aaron geblüht hat. Das heißt, wo Gott nochmal Aaron bestätigt hat und gesagt hat, nur das ist sozusagen die Linie, durch die Priester kommen sollen. Aus Levi. Vers 4 hat noch einen apologetischen Wink, den ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Wundert man sich, hey, was hat hier Vers 4 noch irgendwie mit Apologetik zu tun? Und keiner nimmt sich selbst die Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Bin sicher, der ein oder andere hat schon von den Mormonen gehört. Mormonen, das ist eine krasse Sekte, und sie nennen sich auch die Heiligen der letzten Tage. Wenn das nicht mal ein Anspruch ist. Ne? Und neben außerbiblischen Offenbarungen, die sie meinen zu haben durch das Buch Mormon, gibt es in der jüngsten Historie auch Polygamie-Zulässe, Vielgötterei, also es ist eine sehr krasse Sekte, sehr krasse Richtung. Und weshalb das vielleicht auch nicht so ganz interessant ist, weshalb ich das jetzt auch nenne. 2016 gab es den Willow Creek Leitungskongress in Hannover, wo zu diesem ganzen sowieso bunten Portfolio auch zwei Mormonen als Redner eingeladen wurden. Haben sich dann nachher die Willow Creek Leute zu definiert, geoutet und gesagt, ja, wir haben sie ja nicht als Mormonen eingeladen, wir wollten ja nur, dass sie einfach generell über ihre Fähigkeiten, wo sie sonst weltlich unterwegs sind, das machen, aber das kannst du in diesem Moment einfach nicht voneinander trennen, weil sie als hohe Vertreter übrigens von den Mormonen auch dann dort auf der Bühne standen. Und der Gründer der Mormonen ist Joseph Smith im 19. Jahrhundert, längere Geschichte. Auf jeden Fall ist es im Mormonentum so, dass sie das aaronitische Priestertum haben und das melchisedische Priestertum. Das heißt, kleine Kerle, 12 bis 16, können aaronitische Priester in ihrem Verständnis her werden. Und wenn sie sich dann sehr gut darin quasi halten und eben die geforderte Würde zeigen, können sie mit dem 18. Lebensjahr sogar auch zum melchisedischen Priester ernannt werden. Und das ist heftig. Das ist heftig, weil Gott hier sagt, und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern er empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Und insofern ist dieser Vers ein Vers, den man den Mormonen dann auch sagen kann. Und sagen kann, guck mal, was hier ganz klar steht. Ihr macht das bis zum heutigen Tag, ihr beruft die selber. Gott sagt, dass er sie erwählt. Und hier kommt jetzt eben dieser Vers 4, und sagt, dass Gott die Menschen dazu bestimmt. Und die Bibel sagt klar, dass es heute keinen hohen Priester mehr gibt. Keinen menschlichen hohen Priester mehr. Weil Aaron der Erste war und Jesus der letzte hohe Priester ist. Und ja, natürlich, die Bibel sagt zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 6, dass Gott uns oder dass Jesus uns zu Priester und Königen gemacht hat. Dass er uns damit versehen hat, aber nicht, dass wir jetzt hohe Priester sind. Natürlich haben wir auch noch einen priesterlichen Dienst, den die Bibel an vielen Stellen auch anspricht, aber wir setzen uns nicht einfach einen Faschingshut auf und nennen uns hier ehrwürdiger Vater. Also, geht nicht. Von dieser generellen Darstellung des hohen priesterlichen Systems leidet der Autor jetzt mit einer Verbindung zu Christus über, mit dem Wörtchen so in Vers 5. So auch Christus. Was meint er jetzt mit so auch Christus? Auch Christus war ein Mensch, wo der Sohn Gottes war. Und der Autor legt in Vers 5 bis 9 jetzt dar, inwiefern Christus als der perfekte Priester uns gegeben ist, der perfektioniert wurde durch seine Passion. Deshalb zum zweiten Punkt die Vollendung des hohen Priesters, Perfektion durch Passion. Und das heißt, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, einen hohen Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wie auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ich mache immer ein Komma. Wir kommen zu dem, was dem Nachsatz noch kommt, im letzten Punkt noch. Aber er ist zur Vollendung gelangt. Die Vollendung des hohen Priesters finden wir in seiner Passion. Obwohl Jesus Sohn Gottes war, hat er sich selbst nicht die Würde beigelegt. Gott hat ihn berufen, hat ihn benannt. Und das ist jetzt eine wichtige Munition, die der Schreiber hier nimmt, nämlich zwei Verse aus dem Alten Testament. Er nimmt Psalm 2. Psalm 2, Vers 7, finden wir häufig im Neuen Testament zitiert. Und er nimmt noch einen weiteren Psalm, zu dem ich gleich noch was sage. Erstmal Psalm 2. Wir sehen bei Psalm 2, das bezieht sich nicht, wenn er jetzt hier sagt, hier, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das bezieht sich nicht, was häufig gemacht wird, auf die Jungfrauengeburt nach dem Motto, das spricht von der Zeugung Christi in Maria. Nein. Die Bibel selber gibt uns die Auslegung zu Psalm 2, Vers 7 in Apostelgeschichte 13. Das ist wichtig, um auch den Ansatz hier zu verstehen, was damit gemeint ist. In Apostelgeschichte 13, Vers 32, dort heißt es, und wir, Apostel, verkündigen euch das Evangelium, dass Gott den Vätern zuteil gewordenen Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Aha. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, hier haben wir die Auslegung, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also hier finden wir die Auslegung, dass sich das auf die Auferweckung bezieht. Auf die Bestätigung. Und der Autor weiß übrigens sehr wohl, wo die Stelle steht. Er nennt jetzt hier nicht den Psalm, wird übrigens im ganzen Hebräerbrief nicht, um dem jeweiligen Schreiber einfach einen Hintergrund zu stellen und Christus groß zu machen. Aber er bezieht sich in dieser Stelle auch auf die Auferweckung Jesu. Und Achtung, in anderer Stelle finden wir noch Psalm 110. Das ist der Vers 6. Psalm 110, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist der häufigst im Neuen Testament zitierte Psalm. Also man könnte jetzt vielleicht denken, okay, hier vielleicht Psalm 22 oder sowas, aber Psalm 110 ist der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Und das könnt ihr an den vorgegebenen Stellen, die ihr im Skript auch habt, einmal nachschlagen. Übrigens kommt Psalm 110, Vers 4 sehr häufig hier im Hebräerbrief eben vor. Ihr seht auch die Auflistung hier mal. Und ich habe euch auch mal aufgelistet, wie er durchdekliniert wird. Also wir werden am Ende dieses Tages wirklich diesen Psalmvers verstanden haben, hoffe ich. Wir sehen hier die Verse aufgelistet und jeweils die Betonung, wo der Hebräerbriefschreiber entsprechend diesen Akzent setzt. Deshalb werden wir uns jetzt hier in diesem Abschnitt mit 5 Vers 6 beschäftigen, mit der Betonung, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Was genau bedeutet dieses du bist Priester? Es wird hier einer genannt, dieser Melchisedek. Wer das auch war, ich halte noch mich etwas zurück. Wir sprechen dann heute Abend noch mal etwas ausführlicher drüber. Der Knackpunkt von diesen beiden Psalmenstellen ist, beide sind messianisch. Beide haben sozusagen eine ganz enge Verbindung zu Christus hier. Der letzte, also Psalm 110, wird in Kapitel 7 noch mal äußerlich in diesem Vers 4 erläutert. Und beide Stellen beziehen sich in direkter Rede. Das heißt, Gott spricht als Vater zum Sohn. Sowohl bei Psalm 2 und bei Psalm 110. Und im ersteren wird vom Messias als Gottessohn gesprochen. Und im zweiteren wird vom Messias als König und Priester gesprochen. Was ein dickes Ding ist. Der Autor schweißt sozusagen diese beiden Psalmstellen zusammen. Und die Frage kommt natürlicherweise im Judentum jetzt auf. Was kann denn einer König und Priester zugleich sein? Wie geht das? Er lässt hier eine Bombe fallen, aber platzen wird sie erst oder explodieren wird sie erst in Kapitel 7. Deshalb müssen wir noch ein bisschen an uns halten. Er beschreibt jetzt hier den Hohenpriester, den perfekten Hohenpriester, in Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hier ist die Sympathie und die Solidarität des Sohnes Gottes zu sehen. Wir finden hier quasi die biblische Via Dolorosa. Ich weiß nicht, der Begriff euch was sagt. Man kennt das vielleicht aus den Nachrichten, wenn dann so um Ostern die Prozessionen in Jerusalem unterwegs sind, dann tragen die Leute ihr Kreuz da und meinen, auf den gleichen Leidensweg zu gehen, wie Jesus damals gegangen ist. Ich will da jetzt gar nicht drüber groß diskutieren, was es damit auf sich hat. Ich möchte das aber hier betiteln, weil man das Vers 7 als die Via Dolorosa, also diesen Leidensweg Christi, verstehen kann. Der Weg der Schmerzen. Er wird hier beschrieben. Hier wird Jesu Passion beschrieben. Und wir finden hier die zeitliche Eingrenzung in den Tagen seines Fleisches. Das heißt, das meint sein Menschsein. Das meint nicht erst die Zeit am Kreuz oder vorm Kreuz. Das meint sein ganzes Leben. Der Sohn der Ewigkeit beim Vater war, legt sein Gewand der Herrlichkeit ab, verlässt den königlichen Thronsaal, kommt herunter in unser Chaos. Seine Tage werden beschrieben hier mit vier Begriffen. Bitten, flehen, lautes Rufen und Tränen. Eine vierfache Beschreibung seines Leidens. Man ist dazu geneigt, das alles natürlich nach Gethsemane zu pressen, aber es heißt hier in den Tagen seines Fleisches. Wie deutlich ist die Beschreibung seines Fleisches in den Evangelien zu finden, wie wir in den einzelnen Stellen nachlesen können. Ja, natürlich nochmal sehr kondensiert in dieser Zeit kurz vor dem Kreuz. Aber lasst nur die folgenden Stellen auf euch wirken. Als unser Herr in Gethsemane war und Petrus und Jakobus und Johannes mit sich nimmt. Und es heißt, er fing an zu erschrecken und es graute ihm sehr. Und er sprach, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Matthäus 26 heißt es nochmal, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und dann heißt es, wie er bittet und fleht, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir hatten vorhin schon davon gesprochen, dass er gebetet, dass er gefleht hat, dass auch Lukas 19 zugehört, wo er Jerusalem sieht und weint, weil er weiß, was kommen wird, sowohl über ihn als auch über diese Stadt. Aber der Arzt, nämlich Lukas, weiß seinen Leidenskampf noch mal ein bisschen näher zu beschreiben. Bitten, flehen, lautes Rufen, Tränen. Lukas 22 nennt uns in Vers 44, und er war in ringendem Kampf, Jesus, und betete inbrünstig. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Tja, und dann hängt er da am Kreuz. Und dann tut er noch einen Schrei. Lukas 23 sagt, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und die Synoptiker, man kann das vergleichen, dass er zum Schluss noch einmal geschrien hat. Das ist eigentlich krass, der hängt schon so lange am Kreuz und schreit am Schluss, um nochmal zu zeigen, er übergibt seinen Geist. Er lässt sein Leben freiwillig bitten, flehen. Lautes Rufen, Tränen. Hört dieses Bitten und Flehen. Er schrie sich im wahrsten Sinne des Wortes, seine vorher angekündigte Verheißung aus dem Leib, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Aber das war ja nicht alles. Sein ganzes Leben war getränkt von diesen vier Verben. Was für ein imprinziges Gebetsleben Jesus gehabt haben muss. Und ihr Lieben, wie sehr muss dieses Gebetsleben von ihm auch unser Leben, unser Gebetsleben nachziehen. Das heißt in Jakobus 5, 16, in der Elberfelder-Übersetzung, das Gebet, das inbrünstige Gebet des Gerechten, das nimmt Gott an, das erhört er. Das inbrünstige Gebet. Und wie gesagt, Lukas 22 nennt ihn, wer inbrünstig betet. Da haben wir das Vorbild. Und wie intensiv war es, wird es uns gerade gezeigt auf seiner Zielgeraden. Und es ist interessant, wir finden die Beschreibung von Jesu Leiden im Neuen Testament hier an, aber die eigentlichen Emotionen des Messias finden wir im Alten Testament beschrieben. Das heißt, die Evangelien halten sich eigentlich relativ stark zurück. Wenn wir die Psalmen, gerade die messianischen Psalmen studieren, stellen wir fest, dass wir dort eigentlich einen richtigen Einblick in sein Inneres bekommen, wenn wir Psalm 22 lesen. Wenn wir Psalm 22 lesen, wo es in den ersten zwei Versen heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Oder nimm Psalm 109, auch noch ein messianischer Psalm. O Gott, den ich rübe, schweige nicht. Bitten, flehen, lautes Rufen. Denn der Mund der Gottlosen und des Betrügers hat sich gegen mich aufgetan. Mit lügnerischen Zungen sprechen sie zu mir. Sie umringen mich mit gehässigen Worten. Bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete. Bitten, flehen, lautes Rufen, Tränen. Und jetzt guckt euch diesen Vers 7 an. Es steht, was tat er mit diesen vier Verben? Er hat sie dargebracht. Das ist genau der Wortlaut, der die Priester charakterisiert im Alten Testament in 3. Mose 1, eigentlich das ganze Kapitel durch, dass wenn sie ihre Gaben darbringen, dann meinte das Opfer. Aber das waren stets zwei getrennte Sachen. Also der Priester hat etwas Fremdes dargebracht, Tiere oder irgendwie Trankopfer oder Speisopfer. Aber hier finden wir, dass er selbst sich darbringt. Dass er sein Bitten, sein Flehen, sein lautes Rufen Gott darbringt. Es ist nicht von ungefähr, dass entsprechend am Anfang seiner Menschwerdung, womit wurde Jesus begrüßt? Ja, von den Königen. Was hat einer der Könige ihm gebracht? Klassisches Einbalsamierungsgeschenk für tote Myrrhe. Das gleiche finden wir bei seiner Grablegung, Johannes 19, dass ihm Myrrhe gebracht wurde. Die Bitterkeit der Propheten, die Bitterkeit des Leidens. Darin ist sein priesterlicher Begriff. Und wir fragen an dieser Stelle, okay, das mag alles schön und gut sein, aber er bringt seine Tränen, sein lautes Rufen da. Er tat das freiwillig, aber wo genau wissen wir, dass er das freiwillig tat? Okay, er hat es zum einen gesagt, aber weil sein Bitten und Flehen, Tränen und lautes Rufen nicht seinen Peinigern galt. Interessant. Man bittet ja eigentlich um Gnade denjenigen, der einen gerade quasi foltert. Wohin richtet er das? Er richtet sein Bitten, Flehen und lautes Rufen an Gott. Und nehmt doch mal die Konzentration zusammen und überlegt euch das. Wir finden Jesus, wenn wir ihn in den Evangelien studieren, vor den öffentlichen Institutionen steht er. Er ist ruhig. Er schweigt. Da steht er vor dem hohen Priester Kaiphas und er ist ruhig. Erst als er ihn beschwört, antwortet er ihm. Er steht vor Pilatus und was macht er? Er schweigt. Er zieht sich zurück. Wie ein Lamm, das geschlachtet wird, verstummt er. Aber dann heißt es, dass er hier in diesem wichtigen Ostervers, dass er Bitten und Flehen und lautes Rufen einem darbrachte, nämlich Gott. Weil er sein Leben gab und ganz genau wusste, dass er es ihm darbringt, für uns. Und dieser Priesterdienst, den er tut, den er vor Gott für uns darbrachte, wir fragen, okay, was vermochte dieses Bitten und Flehen? Vers 7b gibt uns die Antwort, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Aha. Ein interessanter Vers, der lässt uns aufmerken, und nicht nur uns, auch eine andere Religion. Eine Religion, die das Kreuz verneint, die es bis aufs Tiefste leugnet, nämlich der Islam. Er sagt, ha, guck doch mal her, hier steht doch geschrieben, der ihn aus dem Tod erretten konnte und er wurde auch erhört. Jesus wurde doch gar nicht gekreuzigt. Eure Bibel sagt es doch selber hier, schaut doch nach. Der Koran lehrt tatsächlich, Jesus, diese Karikatur von Jesus, wird ja Isa genannt im Koran, dass er nicht am Kreuz starb, Sure 4 nennt das, aber sie haben ihn, nämlich Isa, weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und sie lehnen den Kreuzestod damit ab und sagen, Allah hat ihn entrückt und jemand anderes, möglicherweise Judas, an seiner Stelle, der schien ihm ähnlich. Ja. Und somit wurde nicht Jesus gekreuzigt, nach ihrer Aussage. Und sie nehmen tatsächlich muslimische Apologeten, kommen dann auch auf diesen Vers zu und sagen, guck mal hier, liest doch mal selber bei dir nach. Und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen, wurde nicht gekreuzigt. Was machen wir damit? Wir gehen den direkten Kontext an, wir gehen den weiteren Kontext an und zeigen ihnen, dass das Nonsens ist, was sie damit sagen, dass wir ihnen schon allein von Hebräer 13, Vers 20 zeigen können, wo der selbe Hebräerbriefschreiber klar sagt, weißt du, hier steht's, Hebräer 13, 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat. Siehst du, er ist gestorben, auferstanden. Und wir finden auch im direkten Kontext hier nochmal die Bestätigung dessen in Vers 8. Man kann sie nämlich direkt weiterlesen lassen und sagen, lies doch mal bitte diesen Vers zu Ende. Es heißt nämlich in Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Das heißt, er war gehorsam. Und was sagt uns Philipper 2, 8? Jesus war gehorsam, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und er hat sich entäußert, erniedrigt. Und er hat nicht klein beigegeben und den schmäleren Weg, nicht die Abkürzung genommen. Und guck mal, es heißt hier, und obwohl er Sohn war, wir würden vielleicht vermuten, er sollte eigentlich stehen, weil er Sohn war. Es muss, obwohl, heißen, weil er als der Sohn Gottes es gar nicht nötig hat, zu lernen. Er ist eigentlich allwissend, er weiß eigentlich alles, aber Philipper 2 sagt, er hat sich entäußert und wurde wie wir Menschen. Und so gehörte auch das dazu, dass er gehorsam lernen musste. Lukas 2,40 steht, das Kind, nämlich Jesus, wuchs, wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das Besondere ist, dass das eben auch Teil seines Leidens ist, dass er das lernen musste, dass er wie wir Menschen werden musste. Ich glaube nicht, dass wir uns das in einem Maß vorstellen können, was das für ihn auch bedeutet, sich so zu erniedrigen. Wenn wir leiden, schau mal, er lernt, das heißt hier, dass er leidet und dass er in dem, was er litt, gehorsam lernt. Jetzt stell dir mal vor, da hat jemand Migräne. Wenn jemand Migräne hat, dann hat er sehr starken Kopfschmerzen. Dann möchte er kein Licht sehen. Dann möchte er seine Ruhe haben. Er möchte überhaupt nichts tun und auch erst recht nicht arbeiten, weil ich das wohl weiß. Und wenn jemand Migräne hat, dann ist das sehr schmerzhaft. Und man möchte erst recht nicht sich mit irgendjemandem anlegen. Das Leiden von Jesus ist unvergleichbar größer als ein, zwei, drei Tage Migräne haben. Wir können es nicht damit vergleichen, es ist nur ein schwacher Vergleich. Aber es heißt hier, in dem, was er gelitten hat, ist er gehorsam gewesen. Blieb er standhaft und ist nicht ein Millimeter von seinem Bekenntnis zurückgewichen. Was für ein Herr, was für ein Priester. Der Prophet Jesaja nennt das mal in Kapitel 50 wie folgt oder beschreibt ihn mit den Worten: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt mich früh, morgen für morgen. Er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie man hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt. Ich bin nicht zurückgewichen. Mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und in aller Anfechtung blieb er fest. Und er ist deshalb der perfekte Priester und deshalb zur Vollendung gelangt. Und dieser Gedanke der Vollendung, der zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief, vor allem Kapitel 2 auch nochmal, dass es Gott gefallen hat, ihn durch Leiden zu vollenden. Christus ist durch seinen Tod und Auferstehung zum Hohepriester geworden und das klingt entsprechend in Johannes 19 an. Es ist vollbracht, Tetelestai. Es ist vollendet, es ist zum Ziel gebracht. Es ist zum Ziel gebracht und das darüber triumphiert dann auch Paulus in Römer 10, wo er sagt, Christus ist das Ende des Gesetzes, das Ziel des Gesetzes für jeden, der glaubt. Und du sagst, okay, mag alles schön und gut sein, aber wo ist jetzt die Linie aus dem Text in meinem Leben? Gut, dass du fragst, komm mit, wir nehmen noch den dritten Schritt. Wir kommen, nachdem wir gesehen haben, die Vergänglichkeit des Hohenpriesters schadet und warten, die Vollendung des Hohenpriesters, Passion durch Perfektion, durch Passion, kommen wir zum dritten Punkt. Die Verheißung des Hohenpriesters, ewiges Heil, wird den Gehorsamen zuteil. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Nach allem, was wir bisher gesagt haben, resümiert der Schreiber in diesen letzten Versen und macht einen praktischen Rundumschlag. Diese Überlegenheit Jesu, diese vernichtende Perfektion in seiner Person, bietet Gott uns Menschen an. Aber sie gilt nur demjenigen, der ihm gehorcht. Ist gehorchen, wieso? Moment, das heißt doch in der Bibel eigentlich immer, hier, der glaubt, der wird gerechtfertigt. Also wieso jetzt plötzlich Gehorsam hier? Du hast recht, in Apostelgeschichte 16 steht, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass im selben Buch der Apostelgeschichte in Kapitel 6, Vers 7 steht, dass auch eine große Zahl von Priestern dem Glauben gehorsam wurden. Das heißt, Glauben und Gehorsam gehört zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen. Wir können nicht ein Wohlfühl-Evangelium auftischen, wie es beispielsweise hier in einem Artikel letzte Woche geschehen ist, von einem Autor und Missionsleiter des Campus für Christus, Andreas Boppart, der kräftig darüber hergezogen ist, dass in seinem Artikel über 4 Seiten verbreitet hat, wir brauchen kein neues Evangelium, aber wieder ein ganzheitliches. Und wie man genau dieses Ganzheitliche dann verstehen möchte, das kann man bei ihm dann hier nachlesen, indem er sämtliche Synkretismen macht und als Hauptproblem nicht die Schuld des Menschen vor Gott nennt, sondern die Scham über die eigene Existenz. Wir sind nicht Täter, sondern Opfer. Wir brauchen primär nicht Vergebung und Rettung vor dem Gericht, sondern Wiederherstellung der Harmonie und unserer eigenen Ehre. Und unser Pastor hat darauf einen schönen Leseartikel geschrieben und hat dann gesagt, so wird Christus zum Endschema umgedeutet, der dann für den Zeitgenossen keinen Anstoß mehr bietet, sondern vielmehr unglaublich attraktiv in einer Schamgesellschaft hineinpasst. Und somit ist das Evangelium verfälscht. Und deshalb ist es wichtig, diesen Vers hier gut zu studieren, dass er sagt, nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen denen, die ihm gehorchen, Urheber ewigen Heils geworden. Bonhoeffer hat mal in seinem Buch Nachfolge, was es übrigens auch am Bibeltisch gibt, was ich sehr empfehlen möchte, einen Abschnitt auch den Gehorsam und Glauben behandelt. Und er sagt ein Statement und sagt, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Das deckt sich mit der Schrift. Wenn wir sagen, okay, nur den ersten Teil akzeptiere ich, dann machen wir genau das, was Bonhoeffer eine billige Gnade nennt. Dass wir die Rechtfertigung der Sünde, aber nicht des Sünders bevorzugen. Akzeptieren wir aber nur den zweiten Teil, dann stehen wir auch unter dem Verdammungsurteil, nämlich der Werksgerechtigkeit. Und damit haben wir in diesem Vers hier eine wichtige seelsorgerliche Anwendung. Wir erinnern uns ja an die Jahreslosung vielleicht, ein oder andere, wo dieser eine verzweifelte Mann herkommt. Er kommt im Gehorsam her und sagt zu Jesus, ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Das heißt, wenn ihr jemandem begegnet, der dann sagt, ey, ja, ich würde gerne glauben, aber ich kann nicht glauben, dann sagt ihm, komm mit diesem Gebet zum Herrn. Hilf meinem Unglauben, hilf, dass ich davon wegkomme. Und ruh dich nicht einfach aus deiner vermeintlichen Entschuldigung aus, dass du nicht glauben kannst. Auf der anderen Seite finden wir den Kerkermeister in Philippi, der selbstgerecht war, der dafür gesorgt hat, dass alles in Ordnung ist, dass Paulus und Silas in Gewahrsam waren, wie er durch dieses göttliche Wunder wachgerüttelt wird. Ja, wie er dann zu Paulus und Silas herkommen soll. Was soll ich tun, gerettet zu werden? Er ist gehorsam. Jetzt gebietet ihm Paulus, dass er das Prinzip nur der Gehorsame glaubt. Glaube an den Herrn Jesus. Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Das ist nicht von ungefähr, dass der Priester, dass der Schreiber jetzt hier den Gehorsam angesichts der Hebräer anspricht, weil sie das nötig haben, daran erinnert zu werden. Und weil sie eben in der Gefahr stehen, zurückzugehen und zu sagen, wir machen nur mal einen Kompromiss mit dem Judentum und wir gehen da nochmal ein und sagen Jesus und. Dann sagt er, nein, nur der Gehorsame wird gerettet. Und er spricht jetzt hier von dieser schönen Verheißung, dieses ewige Heil wird dem Gehorsamen zuteil. Und das ewige Heil hat Gott im Alten Testament seinem Volk schon verheißen in Jesaja, wo er in Kapitel 45 sagt, Israel aber wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Und er ist selber der Urheber. Was für ein Trostwort. Er ist der Urheber. Er allein hat das Urheberrecht. Wie viele Plagiatsfälle gibt es heutzutage? Und wenn jetzt jemand herkommt, der aufsteht und sagt, ja, ich habe die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und ich habe einen anderen Weg, ich habe andere Wege, müssen wir sagen, sorry, aber Plagiatsfälle ahndet Gott. Und hier steht, dass Christus dass der Urheber des ewigen Heils ist. Er allein, keiner kommt an ihm vorbei. Das heißt, dieser Vers 9 ist das Pendant zu Johannes 3, 16. Er ist der Türöffner zur Ewigkeit. Er ist die Einladung, er ist die ausgestreckte Hand von Gott. Und es wäre doch, um ehrlich zu sein, nur dumm, einen anderen Mittel zu wählen. Einen anderen Mittler, einen anderen Heilsbringer, einen anderen hohen Priester als Jesus allein. Und die Schaufenster dieser Welt sind voll. Ja, was haben wir da alles? Die schmieren dir Friede aufs Brot, so viel du willst, aber da ist kein Friede drin. Sie betäuben dein Herz mit diesem und jenes und möchten, dass du dich um alles drehst, aber nicht um Christus allein. Und dann wird gelockt und gesagt, ja, das soziale Engagement ist wichtig, jawohl, die mystische Erfahrungen sind wichtig, der Schamanismus hat doch auch noch was mit beizutragen, oder übrigens, das Ego ist doch gar nicht so schlimm. Buddhismus lehrt, man muss das Ego finden in sich. Und der Egoismus versteckt sich hinter dem Berg von vermeintlich guten Gründen, die den eigenen Ungehorsam und den Nichtglauben rechtfertigen wollen. Und hier ruft Vers 9 hinein. Werde Christus, sei ein Gehorsam, dem perfekten Priester. Und ich muss dir aber noch eine Sache an dieser Stelle benennen, womit wir dann auch auf die Zielgerade kommen. Wenn du dich für Christus entscheidest, für diesen Gehorsam, dann wisse, was Gehorsam im Zusammenhang von Vers 9 heißt. Christus war gehorsam bis zum Tod. Und wie er uns ein Vorbild gegeben hat, fordert er auch uns, ihm zu folgen, im Gehorsam, auch wenn das Leiden bedeutet. Bonhoeffer nannte es Passio Passiva, das Leiden müssen, weil wir als seine Nachfolger mitgezogen werden. Natürlich können wir schöne Momente im Leben haben, aber viele Christen heutzutage nehmen sich gerne, jawohl, da bin ich dabei, Psalm 91, steht doch geschrieben, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag flieht, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, Coronavirus, die am Mittag verderbt. Und ob 1000 fallen zu deiner Rechten oder 10.000 zu deiner Linken. Man nimmt das her und tapeziert sich damit das Zimmer und sagt, jawohl, das ist mein Glaube. Aber man klammert aus, was in Apostelgeschichte 14 steht. Und wie gesagt, Psalm 91 ist wahr und richtig. Aber genauso ist es Apostelgeschichte 14. Dabei stärkten die Apostel die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass sie durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Was für eine Aussage. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Nigeria war. Da gab es einen Pastor, der hingerichtet wurde von Boko Haram. Boko Haram heißt übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. Das ist mein Titel. Und er wusste, dass es in diese Richtung gehen würde. Und als er von Boko Haram, die auch mit IS, Islamischen Staat, zusammen kooperieren, noch einmal vor die Kamera geführt wurde, sagt er, weint nicht. Weint nicht. Macht euch keine Sorgen, aber dankt Gott über alles. Und dann schreibt der Artikel weiter, Gott für alles danken, für diese Entführung, für das schreckliche Ermorden, für dieses unsagbar große Leid, das so viele Christen in Nigeria erleiden. Dafür danken, dass 75 Jahre zuvor das KZ war. Und genau der damals zur Zeit des KZs oder des Dritten Reichs gelebt hat, Dietrich Bonhoeffer, schrieb aus seiner Zeit, der auch selber als Märtyrer starb, diesen Liedvers, umreichst du uns den Kelch, den Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern und aus deiner guten und geliebten Hand. Das schrieb einer, der das geglaubt hat, bis zum letzten Moment. Und deshalb wissen wir, alle, die gottesfürchtig leben, wir wollen in Christus Jesus werden, Verfolgung leiden. Und lasst mich dieses eine Beispiel noch bringen. In dem Pfarrer Richard Wurmbrand, ein messianischer Jude und lutherischer Pfarrer, 14 ganze Jahre im Gefängnis. 14 ganze Jahre. 2x7 Jahre. Ging eines Tages mit seinen Konfirmanden in den Zoo. Geheimpolizei war ihm auf den Fersen. Dann merken sie, okay, er geht in den Zoo, lassen wir den mal zu den Tieren gehen, lassen wir allein. Er führt dann den ganzen Konfirmandenschar mit, geht vor den Löwenkäfig und sagt, eure Väter im Glauben an Christus wurden solchen wilden Tieren vorgeworfen. Sie gingen mit Freuden in den Tod, weil sie an Jesus glaubten. Die Zeit kann kommen, wo auch ihr ins Gefängnis gehen und leiden müsst, weil ihr Christen seid. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr bereit seid, diesem Tag zu begegnen. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass Nachfolge kein Zuckerschlecken ist, kein Ponyhof, kein Schlotzer. Wir verdienen uns durch Glauben und Gehorsam nicht das ewige Leben, aber so wie sein Gehorsam in gewissem Sinne auch unsere Nachsicht zieht, zieht sein Leiden auch unseres nach sich, aber wiederum auch die Herrlichkeit, die wir bekommen dürfen durch ihn. Und insofern ist er der perfekte Priester, nicht nur der Hohepriester, sondern der perfekte Hohepriester. Und er wird betitelt, von Gott genannt, Hohepriester, nach der Weise Melchisedeks. Da haben wir ihn wieder. Und Melchisedek treibt jetzt seine ganze Argumentation auf die Spitze, zum Höhepunkt. Wer ist dieser Mann? Ist er überhaupt ein Mann? Ist er ein Engel? Was ist mit ihm? Warum kommt er genau an dieser Stelle jetzt zutage? Ja, der Schreiber lässt hier eine Bombe fallen und was genau mit der geschieht, seht ihr nach der Werbung.